ohne Maske stehen und reden und atmen, das ist doch nett. Und euch zu sehen ohne Maske, wie ihr hier sitzt, ist auch nett. Und euch zu Hause mir vorzustellen, wie ihr da sitzt. Und wie sagt ihr, ihr frühstückt wahrscheinlich jetzt gerade? Das war gestern der Running Gag. Nee, wahrscheinlich sitzt ihr ganz andächtig gerade, noch mit tränender Rührung im Auge vor dem Bildschirm. Und seid dabei. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich für jeden vor Ort. Fundamente des Glaubens. Ja, Glauben. Ich habe mal 10 Euro mitgebracht. Ist echt. Knister, knister. Und die habe ich mitgebracht für euch. Das sind 10 Euro, die ich extra heute eingesteckt habe, um sie euch zu schenken. Das sind eure 10 Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? Glaubt ihr das? Eure 10 Euro. Ja, das sind euch. Habe ich mitgebracht für euch. Für euch habe ich die mitgebracht. Also, die sind hier. Für euch. Für euch sind die. Für euch sind die. Bitteschön. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau. So, jetzt können wir nach Hause gehen. Das war die Lektion. So funktioniert Glauben. Genau so funktioniert Glauben. Schau, Glauben beginnt immer damit, dass ich was höre aus Gottes Wort. Ich lese etwas, ich höre etwas in der Predigt, ich höre etwas von jemand anderem, der Gott glaubt und merke, wow, stimmt ja, stimmt ja. Ich habe gerade eben in der Anbetungszeit habe ich was gelesen, das will ich euch vorlesen. Gott hat mir gesagt, schau mal im Psalm 68, das steht denn da, aber gut, schau mal rein. Und da stehen so ein paar richtig coole Sachen drin. Da steht, die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Ich hatte die Nacht einen Traum. Der Jahrestag des Todes meines Schwiegervaters ist in Kürze. Und ich hatte die Nacht von ihm geträumt. Ich träume normal nicht von meinem Schwiegervater, aber die Nacht war das so. Und ein Teil dieses Traums, der war so schön, Helmut, viele von euch kennen ihn, er ist ja noch da, nur nicht hier. Und in diesem Traum war er ausgelassen wie ein kleiner Junge. Er hat rumgetollt, er hat gelacht, er hat gestrahlt. Ich habe ihn nie so erlebt, nie. Und dann war, Irmgard war auf einmal auch da, sag ich, guck mal, Irmgard, dein Mann. Und er sagte, so habe ich den auch noch nie gesehen. Aber wir haben uns gefreut. Das war ein Bild hemmungsloser Freude. Wisst ihr? Und als ich dann aufgewacht bin, ich habe mich so gut gefühlt. Ich dachte, das war mal ein netter Traum. Herr, warst du das vielleicht? Wolltest du mir gerade sowas zeigen? So ganz praktisch. Man weiß, dass im Himmel ist alles besser. Aber wenn du sowas auch emotional fühlst, geistig sehen kannst, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ich dachte, wow, Helmut, dir geht's richtig gut gerade. Dir geht's so richtig gut. Ich meine, wissen tue ich das, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es gesehen, weißt du? Und manchmal hilft uns sowas. Und dann lese ich das jetzt gerade, denke ich, ja, die Gerechten werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Das dürfen wir jetzt hier nicht so, sonst gehen die Aerosole zu weit, weißt du, wenn ich jetzt jubele. Aber stell dir vor, wir jubeln die vor Freude. Stell dir vor, hier auf Erden können wir schon jubeln. Vor Freude mitten in der Corona-Chance. Darf man das überhaupt? Ist das nicht unanständig? All die jetzt leiden. Ich kann denen nicht helfen, die leiden, aber ich kann mich freuen. Verstehst du? Auch mitten in der Situation, wo ich vielleicht leiden könnte. Ich habe ja immer die Wahl. Ich kann gerade jetzt leiden und ich kann mich freuen. Stimmt's? Je nachdem, auf was ich schaue. Die Wahl haben wir immer in Corona-Chancenzeiten ganz besonders oft. Dann steht da, Gott ist ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott. Wusstest du das, Irmgard? Du hast einen Anwalt im Himmel. Gott selbst. Er sorgt für dein Recht. Wie gut. Ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt. Bist du gerade einsam? Einigen geht's gerade so, das weiß ich. Und ihr tut mir am meisten leid, die jetzt alleine sind, die keine Familie um sich herum haben, die da ganz, ganz anders gelaufen. Aber Gott sagt, guck mal, er ist ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt. Er ist bei dir. Seine Gegenwart alleine gleicht den Mangel aus, der da ist jetzt gerade, weil Menschen fehlen. Er tut das. Er ist ein
Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück. Juhu.
Ach, da steht so viel, ist ja gar nicht mein Thema, aber ich dachte, ich sag's euch mal. Noch ein Satz aus dem Psalm, Vers 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Wusstest du, dass er schon das Zeug trägt, wo du dich dauernd mit abschleppst? Steht hier. Tag für Tag, nicht nur sonntags oder montags. Tag für Tag. Die Frage ist nur, geben wir ihm unsere Last? Das ist immer die andere. Da reden wir vielleicht gleich in der Predigt nochmal ein bisschen drüber. Ich muss jetzt anfangen zu predigen, sonst wird das zu lang. Ja, ja. Aber die wichtigste Predigt habt ihr schon. Ihr habt gemerkt, wir müssen auf das Wort hören. Wir müssen dann aufstehen. Er hat den Vorteil, er stand schon. Ramesh stand schon. Dann hingehen und dann empfangen, was das Wort verspricht. Das ist Glauben. So funktioniert biblischer Glauben. Seit Jesu Auferstehung. Vorher gab es auch schon gewisse Dinge, die ähnlich funktioniert haben, aber das ist definitiv das, was wir im neuen Bund haben. Wisst ihr, viele glauben an Gott, indem sie seine Existenz für wahr halten. Das sind noch einige, auch in unserem Land. Vielleicht die Hälfte. Aber selbst der Teufel glaubt in dieser Form an Gott. Jeder Dämon glaubt in dieser Form an Gott. Er weiß genau, dass Gott da ist. So, diese Art von Glauben verändert aber noch nichts wirklich, sonst wäre der Teufel ja nicht verloren, wird nicht rebelliert. Weil an Gott zu glauben, aber nicht zu ihm hinzugehen, nicht zu empfangen, nicht mit ihm und für ihn zu leben, das ist ein toter Kopfglaube, kein biblischer Glaube. Das ist nicht die Form von biblischem Glauben, über die es hier jetzt auch heute gehen soll. Ein lebendiger Glauben des Herzens macht sich auf, empfängt alles, was Gott uns versprochen hat und lebt dann damit. So wie Ramesh mit den 10 Euro. Er hat es genommen, gepackt und mitgenommen und jetzt lebt er mit dem 10er. Fantastisch. Das ist doch das Bild, versteht ihr? Das ist das Bild, das müsst ihr mitnehmen. Wenn ihr alle Worte vergesst, das Bild müsst ihr mitnehmen. So funktioniert Glauben. Jeder von euch hätte den 10er haben können, jeder. Aber einer war zuerst. Und 2, 3 waren überhaupt entschieden, so unverschämt zu sein, sich das Ding zu holen. Glaube ist unverschämt. Und Gott liebt es, wenn wir in dieser Form unverschämt sind. Weil unverschämt ist kein negatives Wort. Wenn du den Wortbegriff dir anschaust, heißt es, ohne Scham zu sein. Ich meine, es gibt Dinge, für die dürfen wir uns schämen, ja. Aber andere Dinge dürfen wir sagen, hey, ich bin Gottes Kind, da muss ich mich nicht für schämen. Seine Versorgung steht mir zu. Er ist mein Papa, er ist gut. Brauche ich mich nicht schämen, oder? Ja, wie kannst du das erwarten? Du hast zu viel und da gibt es Leute, die haben gar nichts in Afrika und so. Ist nicht die ganze Wahrheit. Ich fand es interessant, dass einer der größten Wohlstandsprediger unserer Zeit erzählt hat, dass er in Afrika mit die größten Wunder erlebt hat, als er über Wohlstand gepredigt hat. Richtig, bei den Ärmsten der Armen. Für die war dann das Fahrrad oder das Motorrad das, was sie brauchten, um Wohlstand zu haben. Wo wir vielleicht sagen, wir brauchen aber ein Auto. Oder ein Haus oder was war der, andere Kultur, andere Lebenssituation. Und er sagt, das Wohlstandsevangelium funktioniert in Afrika genauso wie in Asien, genauso wie in Europa. Es hat andere Auswirkungen, weil eben andere Lifestyles dort sind. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen, wir nehmen und wir leben dann damit. Ich möchte kurz den letzten Teil zusammenfassen. Wir haben ja schon einmal über Fundamente des Glaubens gesprochen. Wir haben uns angeguckt, was ist biblischer Glaube? Wir haben uns angeschaut, dass der Glaube aus dem Hören heraus entsteht und dass das Maß des Glaubens jedem zugeteilt wurde, der gläubig ist. Also wir haben die Grundlage für alles, was wir brauchen, längst in uns. Ob es aktiviert wird von uns, und zwar beständig, das ist eine andere Frage, weil dann haben wir uns als letztes Mal angeguckt, wir hatten ja 4 Punkte, dass es Glauben und Unglauben gibt. Und die beiden Dinge durchaus parallel wachsen können und dass der Glaube sozusagen der Unglaube den Glauben neutralisieren kann. Das heißt, ich habe schon Glauben, aber dann lasse ich auch Unglauben hochkommen und dann kriege ich das Ergebnis nicht, was ich eigentlich hätte haben können, weil der Unglaube sozusagen den Glauben wieder platt macht. Und deswegen müssen wir nicht nur aufpassen, Glauben aufzubauen, sondern auch Unglauben abzubauen. Ja, aber das könnt ihr euch alles anhören, das ist im YouTube-Kanal und im Podcast könnt ihr euch die kostenlos ziehen, die Predigten, und schaut es euch an. Und das sind übrigens Predigten, die kann man sich mehr als einmal angucken und anhören.
Also wir hören uns gewisse Predigten immer und immer wieder an, weil einfach der Stoff für uns relevant ist. Und biblischer Glauben ist das wichtigste Thema für uns Christen. Es gibt kein wichtigeres. Ja, aber. Das Aber, da kommen wir noch drauf, weil der biblische Glaube natürlich verbunden und verknüpft ist mit Dingen wie Liebe, wie Hoffnung und so weiter. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Vielleicht kennt ihr das Bild, hatte ich mal hier, ich habe jetzt keins dabei. Da ist so ein Fischschwarm und einer dreht um und schwimmt in die andere Richtung. So gegen den Strom, gegen die Masse, gegen die Mehrheit. Gibt ja zurzeit in unserem Land auch so ein paar bescheiden angestellte Typen, die auch versuchen, gegen irgendeinen Strom zu schwimmen, den sie für gefährlich halten. Ich halte das wiederum für gefährlich. Aber in anderen Bereichen, glaube ich, ist es gut, wenn wir Christen gegen den Strom des Mainstreams auch mal gehen und sagen, Moment mal, ihr könnt ja alle denken, was ihr wollt, egal ob das jetzt die neue Genderlehre ist, die gerade in ist, oder Akzeptanz von Dingen, die noch vor 40 Jahren strafbar waren und so weiter. Wir können sagen, Moment mal, wir sind aber konservativ. Konservativ steht ja für konservieren. Wir haben gewisse Dinge sozusagen eingedost für uns. Altmodische Dinge? Nein, wertvolle Dinge. Wertvolle Dinge zu konservieren ist keine üble Sache. Gute Werte, biblische Werte, echte Wahrheiten in der Form zu konservieren, dass sie meinen Lifestyle bilden, auch wenn dieser Lifestyle gegen den Mainstream ist. Und das erleben wir Christen gerade in dieser Zeit immer mehr. Wir fallen auf. Was, du glaubst wirklich das und das? Du glaubst wirklich, dass Homosexualität nicht ein gottgewollter Lebensstil ist? Ja, glaube ich. Genauso wie ich glaube, dass ein unverheirateter Sex kein gottgewollter Lebensstil ist. Beides nennt die Bibel Sünde und das bleibt so, ganz egal, in welchen Zeiten wir gerade leben und was der Zeitgeist uns gerade diktiert. Ja, darf man sowas noch sagen? Ja, gut, vielleicht komme ich auch ins Gefängnis dafür, keine Ahnung. Risiko. Und die Wahrheit bleibt wahr. Und Gottes Wort ist die Wahrheit oder es ist kein Gottes Wort. Ganz einfach. So muss man Dinge sagen können. Und Meinungsfreiheit ist ja immer noch erlaubt in unserem Land, solange sie nicht aggressiv und bösartig rüberkommt. Und das hoffe ich, tue ich nicht. Ich liebe Homosexuelle. Ich liebe Ehebrecher. Aber ich liebe nicht, was sie tun. Okay, aber lass uns zurück zum Glauben gehen. Mein erster Punkt heute ist, dass Glaube eine Bestimmung hat. Und die Bestimmung, die müssen wir uns anschauen, natürlich im Wort Gottes, weil dort lesen wir darüber. Und das können wir kaum besser sehen als im Johannes 10, Vers 10, wo Jesus selbst seine Berufung sozusagen klarstellt. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Okay, Überfluss ist eine gute Sache. Wenn du von dem Guten so viel hast, dass es überfließt, dass du also davon weitergeben kannst, ohne dass du dann auf einmal Mangel hast, ist das eine gute Sache. Stimmt's? Wenn du nur ein Brot hast und gibst es weg und hast kein Brot mehr, dann fühlt sich das nicht immer so klug an und so gut an. Weil wenn du eine Familie hast, für die du verantwortlich bist. Aber wenn du 10 Brote hast, kannst 3 für dich behalten und gibst 7 weg, ist das eine gute Sache. Fühlt sich gut an. Saat und Ernte ist im Prinzip, was aus Glauben heraus funktioniert. Aber hier steht letztendlich, dass wir gesegnet sind durch Jesus Christus und ein Leben im Überfluss uns zusteht. Ein Überfluss, der aber weiter fließen soll. Es soll nicht bei uns alleine bleiben, sondern der hat einen Auftrag. Der Überfluss fließt zum einen ins Reich Gottes, weil dadurch wiederum das Wort Gottes in die Gesellschaft hineingetragen wird. Aber er fließt auch hin in soziale Dinge. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland ein Steuersystem, was dafür sorgt, dass so viele coole Sachen direkt von deinem Gehalt abgezogen werden, damit es gemacht werden kann. Ist das nicht großartig? Du kriegst 20%, 30%, 40% weniger ausgezahlt und das Geld fließt dann dahin, wo es nötig ist. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und die ist ein Stück weit interessanter als die freie Marktwirtschaft, zum Beispiel wie in den USA, wo dann du hast mehr netto raus, aber dafür musst du dir noch Sorgen machen, okay, die Kirchen müssen sich um die Armen kümmern und so, das läuft ja ganz anders als hier bei uns. Hier haben wir Sozialhilfe, Hartz IV, verschiedene Möglichkeiten, auch Krankenversicherung und so weiter, die fantastisch funktionieren in Deutschland. So, insofern, wir sind schon automatisch im Segen, wir müssen uns da nicht die Gedanken machen, wie in den meisten Teilen der Welt das noch passieren muss, weil es da keine funktionierenden Sozialsysteme gibt. Dennoch haben wir immer Gelegenheit, auch Gutes zu tun. Wenn wir mehr haben, als wir brauchen, Frag den Herrn. Es gibt arme Länder, es gibt Patenschaften und so weiter, die man machen kann, wo man Leute unterstützt, die sonst nie in diesen Genuss kämen. Aber mal zum Segen zurück. Kenneth Copeland berichtete vor ein paar Jahren Folgendes, ich zitiere. Ein Pastor, den ich ebenfalls schon seit vielen Jahren kenne, ist Pastor in New York City, Ground Zero. Seine Gemeinde war am 11. September, jenem 11. September, also genau dort. Beinahe alle Mitglieder der Gemeinde arbeiteten im World Trade Center oder kamen am World Trade Center vorbei. Er hatte wochenlang über den Glauben gelehrt und wie man die Stimme des Heiligen Geistes hören und durch den Geist geleitet werden kann. Es ist eine Sache, durch den Geist geleitet zu werden und eine andere Sache, im Glauben gemäß zu handeln, also den Zehner zu ergreifen. Sie hatten gelernt, wie man beides tun kann. Nicht eine einzige Person, nicht eine einzige, bekam auch nur einen einzigen Kratzer während der Anschläge ab. Es war eine ganze Gemeinde, die Zeugnisse von Wundern geben konnte. Warum? Einige wunderbare Christen sind an diesem Tag heimgegangen zu Jesus. Aber warum wurden diese Christen bewahrt? Weil ihr Glaube auferbaut und ihnen beigebracht worden war, wie man die Stimme des Größeren, der in uns wohnt, hören und ihm gehorsam sein kann. Ich könnte viele, viele, viele ähnlich gelagerte Berichte erzählen, wo Leute nicht ins Flugzeug gestiegen sind zum Beispiel. Aber das klingt. Clint Eastwood. Also irgendein Hollywood-Star, habe ich neulich in der Biografie gesehen, dessen Frau, glaube ich, war. Und die waren eingeladen, von auch einem Schauspielerkollegen, Privatjet irgendwo hinzufliegen. Und die sagte, ich habe kein gutes Gefühl, lass uns hier bleiben. Und sie blieben da. Das Ding stürzte ab. Alle Insassen waren tot und Clint Eastwood und seine Frau lebten. Ich glaube, es war Clint Eastwood. Whatever. Diese Dinge passieren, wenn wir als Christen lernen, auf den Geist zu hören und gehorsam zu sein. Manchmal hängt das Leben von ab. Manchmal einfach nur, dass wir jemanden segnen, der den Segen dringend braucht. Wir kennen alle die Geschichten, wo jemand einen Umschlag auf einmal findet, wo Geld drin ist, ohne dass du weißt, wo er herkommt. Aber der kommt genau zur richtigen Zeit, zur richtigen Familie, zur richtigen Person an. Warum? Weil irgendjemand hingehört hat, was Gott tun wollte. Der gegeben hat, dem wird es deswegen nicht schlechter gehen. Das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn wir gerufen werden, sowas zu tun. Uns ging es danach nicht schlechter, auch wenn es erstmal so aussah, das ist alles, was wir haben. Es kam nach. Es fließt immer nach. Im Gottesreich ist es so, was du gibst, kommt nach. Was du behältst, geht weg. Verschwindet irgendwie, löst sich auf, bringt nicht das, wovon wir dachten, dass es das bringt. Als Paulus, habe ich gestern kurz darüber gesprochen, auf seiner zweiten Missionsreise dabei war, nach Asien zu reisen, da lesen wir, dass Gott ihn zweimal stoppte und ihm hinderte, so sagt die Bibel, Apostelgeschichte 16, glaube ich, sagt die Bibel, nicht weiter. Nicht nach Asien. Asien war damals römische Provinz, war eine besonders wichtige Region, auch heutige Türkei ist da unter anderem mit drin. Und da wollte Paulus eigentlich hin, das war sein Plan. Und eigentlich ein guter Plan, Mission ist immer ein guter Plan, oder? Und Gott sagt, nein! Und dann bekam er in einem Traum die Vision, er sollte nach Europa. Und das tat er dann auch. Und ich habe mich gefragt, wie wäre wohl die Weltgeschichte weitergegangen, wenn er damals die andere Abzweigung genommen hätte und wäre nach Asien gegangen, statt nach Europa zuerst mit dem Evangelium. Da hätten wir heute das christliche Abendland im Land der aufgehenden Sonne. Wisst ihr, es wäre schräg alles, wäre anders als heute. Würde man nicht sagen, Europa ist das christliche Abendland. Also nicht, Europa ist Ende der Mission gewesen oder so. Ja. So kann es gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören. Deswegen haben wir auch diese Seminare immer wieder hier, Gottes Stimme hören und legen einen Wert darauf, über andere Bereiche diese Sensibilität zu bekommen. Ja, Gott spricht auf so viele verschiedene Arten und Weisen und ich sollte da sensibel für nicht nur sein, sondern bleiben. Weil es hilft mir nichts, wenn ich heute Gottes Stimme höre und morgen, wenn ich sie bräuchte, bin ich so abgelenkt, dass ich tausend andere Stimmen höre und denen nachlaufe. Ja, es hat schon mit Konzentration auch zu tun. Aber vor allem mit Wertigkeit, weil was mir wirklich wichtig ist, dem gebe ich Priorität, dem gebe ich Zeit. Gott zu hören und im Glauben konkret zu handeln, ist nach wie vor existenziell für dich und für Gottes Königreich selbst. Nun, Wenn wir also von Bestimmung des Glaubens reden, dann einmal davon, dass Glaube Leben transportiert. Ich hoffe, das konnte ich euch so ein bisschen mit ein paar Beispielen sagen. Aber Glaube transportiert auch Gott selbst. Ja, Gott ist ja Leben. Ja, aber lasst uns nochmal reinschauen. Ich habe euch einen Burger mitgebracht. Keine Angst, Bistro ist noch geschlossen. Gibt nicht wirklich was zu essen, aber was zu sehen. Den habe ich gestern auch gezeigt. Das ist mein Vollmachtsburger. Ich mag ihn. Ich kann ihn jetzt ein bisschen rüberholen. Dann sieht die Kamera vielleicht ein bisschen mehr von dem Burger. So, laut. So, könnt ihr denn alle gut sehen? Ja, der Burger. Matthäus 28 ist die Bibelstelle, die uns den Missionsauftrag so klar vermittelt wie wenige andere Schriftstellen. Matthäus 28, 18 bis 20 könnt ihr nachlesen. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, macht zu Jüngern und so weiter. Tauft. Und der Anfang dieser Schriftstelle, da steht, Jesus spricht, der Auferstandene Jesus spricht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn der Auferstandene Jesus vor dir steht, hast du keinen Zweifel, dass das so war. Vorher hätte man sagen können, ja, Jesus, schöner Gedanke. Aber der war tot, 3 Tage, weißt du, und kam zurück und hat belegt und bewiesen, dass er ist, weil er immer gesagt hat, dass er ist. Und der steht jetzt vor dir, kurz bevor er dann vor aller Augen gen Himmel fuhr und sagt, also mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich glaube, da stand keiner, der sagt, ja. Ach ja, stimmt, ich habe ja gesehen, du warst tot, du bist wieder da. Das muss so sein. Und dann gibt er den Missionsauftrag, sagt, geht hin, macht zu Jüngern. Und dann sagt er in der Verbindung dazu, und dann bin ich mit euch alle Tage bis an der Weltende. So mit anderen Worten, er erklärt seine Vollmacht und erklärt, dass diese Vollmacht uns zur Seite stehen möchte, und zwar unser ganzes Leben lang, wenn wir diese Frikadelle ernst nehmen. Ich habe so viele Christen getroffen, die das in ihrem Mund mitgeführt haben. Ja, Gott ist immer mit mir. Und ich habe dann das Leben angeschaut, keine Ahnung, die Ehe, die Familie, und ich dachte, wie kommst du auf den Gedanken? Ja, ich bin doch Christ. Die Bibel sagt doch, Gott ist immer mit mir. Langsam. Die Bibel sagt auch was von in mir und er in mir. Und er sagt einige Voraussetzungen, die ich bedenken muss, bevor ich so ein Wort schwinge. Gott ist immer mit mir. Ah ja, was ist, wenn du sündigst? Ja, dann mal kurz nicht. Vorsicht. Ja, es ist eine Wahrheit drin. Wenn ich sündige, dann verliere ich die Gerechtigkeit sozusagen in diesem Moment und bin tatsächlich angreifbar, auch für den Feind. Nicht, dass Gott das wollte. Es ist meine Entscheidung, ob ich sündige oder ob ich Gottes Willen tue. Es ist immer meine Entscheidung. Er zwingt mich ja nicht dazu. Er sagt nur, es ist besser für dich, wenn du dich nach meinen Richtlinien hältst, weil dann bist du safe. Wenn du tust, was du willst, geht es dir wie allen anderen. Guck dir doch die Leute an. Willst du, dass es dir geht wie allen anderen? Die sind voll Angst gerade, die sind voll Panik. Die meisten haben furchtbare Angst zu sterben. Und wenn du in ihm bist, wenn das dein Ding ist, sagst du, A, habe ich einen Schutz, den hast du nicht. Und B, wenn ich sterbe, habe ich gewonnen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich werde mich freuen und fröhlich sein. Das ist der Tag, der Herr gemacht hat. Das ist mein Tag. Ich darf leben. Ich habe heute Morgen, das sage ich dem Herrn fast jeden Tag, ich sage, danke, dass ich heute noch da bin. Das ist klasse. Ich darf heute atmen, ich darf hier sein, ich darf einen Tag mehr erleben. Das ist cool. Wenn es anders wäre, wäre ich jetzt bei dir. Das wäre auch cool. Das wäre noch cooler. Ich habe nichts zu verlieren. Deswegen, das ist wichtig. Glaube transportiert immer Gott selbst. Und wie Luther mal so schön sagte, manchmal müssen wir dafür auch ein Wort gebrauchen. Aber oft brauchst du nur dich. Wenn du mit ihm verbunden bist, wenn das stimmt, du strahlst es aus. Du musst nicht viele Worte machen. Leute beobachten deinen Lifestyle und sagen, der Typ ist schräg, aber irgendwie auch cool. Dem will ich mal zuhören, was der mir zu erzählen hat. Oder dem habe ich eine Frage zu stellen. Der scheint im Leben besser klarzukommen als ich. Ja, und das ist so. Nicht, weil wir besser wären, sondern weil er alle Vollmacht hat. Weil wir seine Stimme hören können. Weil er uns führen möchte. Und er führt uns dann manchmal eine Umleitung. Aber wir kommen safe da an, wo wir hin sollen. Und fallen nicht in das Loch wie die anderen, die vor uns gegangen sind. So ist so gut, das zu wissen und das zu beachten. In Josua 1, Vers 9 sagt er, derselbe Herr übrigens, wir wissen, dass der alte Bund im neuen Bund erfüllt wurde und dass die Segnungen des alten Bundes im neuen Bund voll zum Tragen kommen, während der Fluch des alten Bundes im neuen Bund aufgehoben ist. Das nur ganz kurz zur Zusammenfassung, zur Erklärung. Deswegen sind die Segnungen des alten Bundes, des alten Testaments für uns so wichtig. Wir sollten die kennen. denn die gehören uns. Und genauso wie der Zehner eben, es liegt an uns. Nehmen wir sie uns oder lassen wir sie liegen? Okay, also erst was zum Nehmen, wenn du möchtest. Gott sagt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Das war eine spezifische Berufung für Josua, der ja Mose Nachfolger wurde und Israel das Volk führen sollte. Aber diese Verheißung steckt hier drin. Jesus sagt dasselbe zu dir und mir. Mir ist gegeben alle Vollmacht. Mach zu Jüngern, also geh hin, mach den Job, wie Josua seinen Job machen sollte. Und ich bin alle Zeit bei dir. Brauchst dir keine Sorgen, um irgendwas zu machen. Ich supporte dich, ich rüste dich aus, ich beschütze dich, ich gebe dir die Richtung vor. Alles wird gut. So einfach. So einfach. Ich mag die Frikadelle immer mehr, seit ich das verstanden habe. Die Frikadelle transportiert Leben. Und gibt dir etwas mit, das kriegst du in keiner Lotterie, nicht mal als Hauptgewinner. Es bedeutet, sein Leben für Gott und für seine Sache zu geben. Und wenn du Gottes Gegenwart schon längere Zeit nicht mehr erlebt hast, dann frag dich doch mal, wie sehr du noch für ihn und sein Reich engagiert bist. Wie viel Rolle spielt denn noch das, was Gott will? Wie viel Rolle spielt Gemeinde? In Zeiten wie Corona, wo Gemeinde das Licht der Welt sein sollte. Wie viel Rolle spielt dein Glauben jetzt gerade? Wem erzählst du davon? Wen ermutigst du? Was nutzt du dafür? Welche neuen Chancen entdeckst du? Josua handelte nach dem Wort und nahm das Land der Verheißung ein. Das sagt uns die Geschichte. Was werden die Geschichtsbücher des Himmels einmal über dich festhalten und über mich? Was wird in der Ewigkeit da stehen? Ja, er hat einen Kirchenstuhl warm gehalten. Oder nein, er hat sich nicht mal getraut, in die Kirche zu gehen, weil es war ja Corona. Nein, er hat einen Nachbarn nie von Jesus erzählt. Er hat auch nie eine CD irgendwo eingeworfen, weil man hätte ja was Schlechtes denken können. Ja, er hat mal heiß angefangen, aber dann kam man in die 40er oder in die 50er oder in die 60er und wurde kalt und kälter. All die Dinge habe ich gesehen. Und ich traue darüber. Weil unser Lauf wird nicht von Anfang an gemessen, sondern am Ende. Am Ende gilt unser Lauf. Okay, lasst uns den zweiten Punkt anschauen. Glaube transportiert etwas, haben wir uns angeschaut. Er transportiert Leben, er transportiert Gott. Aber Glaube kommt auch aus Beziehung. Und das macht das Ganze jetzt weniger technisch und mehr persönlich. Zwei junge Menschen verlieben sich und beschließen zu heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überaus reichen Elternhaus. Dort wird der junge Mann zum Abendessen eingeladen und will um die Hand der Tochter bitten. Verlegen steht er mit seinem Blumenstrauß dem zukünftigen Schwiegereltern gegenüber. Die wohlüberlegten Sätze sind wie weggeblasen. Schließlich spricht er von einem ungeheuren Zug, der ihn zu dem Mädchen hinzieht, dass der Zug immer stärker wird, dass er sich so zu dem Mädchen hingezogen fühlt, dass er um die Hand der Tochter bitten möchte. Der zukünftige Schwiegervater legt ihm gütig lächelnd die Hand auf die Schulter und fragt, dieser Zug da, von dem Sie sprechen, ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Ist Gott für uns nur der Geber und Wünscheerfüller und unsere Beziehung zu ihm ist nur ein Güterzug? Oder ist Gott unser Herr und Vater, Freund und Vertrauter und unsere Beziehung zu ihm ist ein Personenzug? Wisst ihr, Gott schickt wahrlich Güterzüge. Kosmos und Erde, Sonne und Regen, Zeit und Leben, Schätze und Reichtümer. Das stimmt, so ist er. Aber dann kam der Personenzug Gottes. Gott wurde Mensch. Und erklärte uns seine Liebe. Er trug unsere Schuld, teilte unser Leid und starb unseren Tod. Seine Geburt feiern wir in Kürze. Heute ist der erste Advent. Ich habe dich je und je geliebt, ist die Einladung Gottes in seinen Personenzug der Liebe. Sein Angebot, zu Teilhabern des Lebens zu werden. Und wir wollen einsteigen, indem wir das sagen, was der Thomas sagte, als er dann in seine Wunden hätte fühlen können und nur noch sagte, mein Herr und mein Gott. Dann bin ich angekommen. Gott lässt uns wissen, dass eine Kernbedingung zum Empfang materieller Güter unsere Haltung der Hingabe an ihn und unser Bleiben in ihm ist. Da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen die letzten Monate, in ihm. Lies Johannes 15. Studier es, lies jeden Satz. Das ist voller Schätze über diese Wahrheit, in ihm zu sein und seine Worte in mir herrschaftlich zu haben. Im Johannes 1 lesen wir, dass Jesus das Wort ist. Er selbst ist die Bibel. Er ist das Wort. Er ist das personifizierte Wort. Wenn wir ihn kennen und lesen die Bibel, ist es ein Übereinstimmung, ein Gleichklang. Die Dinge sind nicht mehr fremd oder abstrakt, sondern ja, natürlich, klar, jetzt verstehe ich's, weil ich ihn kenne und ihn habe. Im jüdischen Neuen Testament steht bei Philipper 4, Vers 4 folgender Wortlaut. Freut euch alle Zeit in der Vereinigung mit dem Herrn. Die ein bisschen griechisch Kenntnisse haben, ihr wisst, das Wort Vereinigung, das ist ein sexuelles Wort, ein hochintimes Wort. Und das wird tatsächlich hier verwendet an dieser Stelle. Und wenn du dich mit deinem Partner vereinigst, solltest du dich freuen, sonst läuft das schief. Und wenn du dich mit deinem Gott vereinigst, nicht auf sexuelle, sondern auf eine andere Art der intimen Möglichkeit, dann solltest du eine große Freude dabei haben. Immer wieder komme ich darauf zurück, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und noch anders ausgedrückt, was Gott mir immer wieder sagt die letzten Jahre, ist, das Ziel ist nicht, dass Gemeinde zum Wachsen gebracht wird im Kern. Dass du wächst und größer wirst und mehr tust. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass Gemeinde blüht. Das Ziel ist, dass du blühst. Du, deine Familie, du, deine Ehe, du alleine. Weil alles, was blüht, was wird aus der Blüte? Eine Frucht. Was wird aus der Frucht? Was Neues, Wachstum, Multiplikation. Die Dinge kommen von alleine. Du musst keinem frisch verliebten Paar, was gerade geheiratet hat, sagen, es wäre gut, wenn ihr auch mal Sex hättet. Das ist nicht so kompliziert, weißt du? Weil man liebt sich. Das ist doch ganz klar, dass man das auch hat. Und wenn wir als Christen so verliebt sind, wie das hier steht, in unseren Herrn, müssen wir uns keine Sorgen machen, ob wir wachsen, ob wir uns gut entwickeln, ob Sünde weniger wird und die Herrlichkeit mehr, ob Gemeinde auch größer wird. Dinge müssen passieren, es geht gar nicht anders. Weil alles, was blüht, bringt Frucht hervor. Und jede Frucht, wenn sie gesund ist, wird sich multiplizieren. Das eine Samenkorn wird zum Apfelbäumchen und zu neuen Äpfeln und zu Plantagen und so weiter und so weiter und so weiter. Alles steckt dort drin. Freut euch alle Zeit in der Vereinigung mit dem Herrn. Das ist ein guter Rat. Vielleicht haben wir verlernt, uns daran zu freuen. Wie freut man sich denn daran? Eine andere Schriftstelle, die das ähnlich ausdrückt, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Wieder ein Bild von Frucht, von Blüte. Die Blüte ist da, das andere kommt. Und die Blüte, da ist der Baum, ist gesund, dann wird aus der Blüte eine Frucht. Dann wird aus der Frucht ein neuer Baum. Das ist überhaupt kein Ding, das ist gar nicht kompliziert. Gesundheit kommt aus der Beziehung. Wir wissen, dass sein Reich Liebe ist, wie er Liebe ist. Wir wissen, das größte Gebot ist, Gott zu lieben und dann Menschen zu lieben und uns selbst zu lieben. Liebe ist wichtig. Wer Gottes Angesicht mehr sucht als seine Hand, der hat beides überfließend. Wer immer nur nach der Hand guckt, ich brauche jetzt eine Heilung. Wie oft haben wir das erlebt? Leute wurden geheilt, übernatürlich, und waren danach nie wieder gesehen, weil jetzt hatten sie, was sie brauchen. Gut, jetzt konnten sie wieder leben wie vorher, ohne Gott. Wie schade. Dabei hätten sie was viel Besseres haben können, als nur eine körperliche Heilung. Weil unser Körper hat ein Ablaufdatum, wisst ihr das? Irgendwann ist Feierabend, irgendwann ist das Ding fertig. Und dann? Dann kommt doch das Spannende. Eine Ewigkeit, hey! 80, 90, 120 Jahre sind nett, aber die Ewigkeit ist eine Ewigkeit. Und darauf vorbereitet zu sein, ist einer der großen Friedensbringer in unserem Herzen. Wenn ich das habe, weißt du. Weißt du, wo ich Simones Mama das letzte Mal besucht habe und wir spürten, es ging zu Ende. Wir hatten gekämpft bis zum Schluss, aber irgendwann merkst du, es ist einfach zu weit. Und sie zu sehen, sie zu hören, oh, die Freude, die da war, mitten in dieser Situation. Und sie wusste, sie geht nach Hause.
Ach Leute, wenn ihr das mal gesehen habt, das ist doch besser als nur eine Heilung. Weißt du? Heilung ist toll, Gott liebt es, Menschen zu heilen, aber letztlich geht es um was anderes. Es geht um was viel Größeres. Es ist ja denen aber, die ihn kennen, sagt er, dass sie klopfen, bitten und suchen dürfen und dass sie ihre Wünsche positiv beantworten wird. Anderen, die ihm gedient haben, seine Werke getan haben und seine Worte gesprochen haben, wird Gott sagen, ich kenne euch nicht. Das ist auch Bibel. Da war keine Beziehung, da war nur Mechanik, nur System, ohne Inhalt, ohne Beziehung. Die in Einheit mit ihm verbunden sind, wird gar jede Bitte erfüllt werden, damit seine Freude vollkommen sei, steht im Wort. Die größte Verheißung, die ich bisher gefunden habe. Nun, was ist der Preis der Beziehung? Es ist derselbe Preis, den du in jede andere Beziehung, die dir wirklich wichtig ist, auch bezahlst. Die Währung von Liebe ist Zeit. 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 Zeit, Zeit, Zeit. Nichts kann diese Währung ersetzen. Wenn du deinen Kindern nicht Zeit widmest, deinem Ehepartner nicht Zeit widmest, deinen Eltern nicht Zeit widmest, deinem besten Freund nicht Zeit widmest, was ist es denn dann? Wo soll denn da Beziehung herkommen? Wo soll Liebe einen Weg finden ohne Zeit? Zeit ist der Schlüssel für alles. Und das kostet mich was. Zeit ist teuer. Für einige von uns ist Zeit teurer als Geld. Manchmal versuchen wir uns ein bisschen Zeit zu kaufen, indem wir vielleicht eine Reinigungskraft anstellen und dadurch 2-3 Stunden die Woche gewinnen. Das ist völlig legitim, weil Zeit ist tatsächlich was Wertvolles. Und wir wissen, jeder, der Betriebswirtschaft sich mal mit beschäftigt hat, weiß, Zeit ist wie der Produktionsfaktor Boden, ist nicht vermehrbar. Zumindest nicht für mich persönlich. Ich kann meine Zeit nicht vermehren. Ich kann nur Zeit kaufen von anderen, um mich dann ein bisschen zu entlasten. Aber auch das ist alles sehr begrenzt. Zeit ist teuer. Und es kostet neben Zeit dann auch Hingabe. Deswegen, ihr wisst ja, ich bin Mr. Quality Time. Ich spreche über Qualitätszeit natürlich. Nicht nur über, ja, ich sitze jetzt mal eine Stunde vor Gott, mal gucken, was passiert. Nein, da muss Qualität rein. Da muss Hingabe rein. Wenn ich was für Gott tue, dann sollte ich das auf die Weise tun, wie ich es für jemanden tue, den ich von ganzem Herzen liebe. Oder? Ich mag die Geschichte vom Huhn und vom Schwein. Die wollten ihrem guten Bauern ein Geschenk machen. Und da sagte das Huhn, weißt du was, Schwein, wir schenken dem Bauern mal so richtig nett Eier mit Speck. Da wurde das Schwein ganz ruhig, kehrte in sich und sagte, ja Huhn, das ist für dich ein Opfer, aber für mich ist das echte Hingabe. Hingabe ist nie billig oder es ist keine. Ich rede wieder zu jedem von uns, der mal richtig, richtig verliebt war. Was hast du alles getan für deinen Geliebten? Vielleicht hast du Briefchen geschrieben, sogar als Mann vielleicht sogar mal Blumen gekauft oder andere verrückte Sachen gemacht, wo du weißt, deine Geliebte, Angebetete steht drauf. Und dann kommen die Jahre und die Jahrzehnte und manch einer fängt dann auf einmal an, das zu vermissen. Hey, das war doch früher mal anders. Du warst mal anders.
Ja, da waren wir ja noch frisch verliebt.
Hey, hol's dir wieder. Das ist genauso wiederholbar wie die Liebe und die Hingabe zu Gott. Das ist nichts, was abgestorben bleiben muss. Aber es hat denselben Preis. Es kostet Zeit und Hingabe. Wir sind jetzt wie lange verheiratet? 20 Jahre? Nee, länger. 30. 30,5. Und ich sage euch, ich liebe diese Frau mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich versuche, mehr Hingabe zu haben in das, was sie interessiert, als ich es bisher hatte. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, das möchte ich nicht sagen, aber ich will. Wisst ihr, ich will ihr Zeit schenken, ich will ihr Hingabe schenken und ich will ihr zeigen, mit allem, was ich bin und kann, dass sie meine Nummer eins ist. Stell dir vor, ich habe ihr den ersten Platz gegeben in meinem Auto, in unserem Auto. Den ersten Platz. Weißt du, wie das geht? Ja, Memory-Sitzfunktion. Und bei allen Autos war immer die Eins, ich. Und irgendwann hat sie gesagt, warum bin ich endlich immer die Zwei? Oh Herr, muss ich das wirklich tun? Und dann bin ich hin und habe ich die Programmierung geändert. Ab heute bist du die Eins. Und dann, wisst ihr, diese Autos, wir haben so ein SUV und die haben oben so ein Sonnenbrillenfach. Und ich liebe das, weil ich habe dann immer meine Sonnenbrille da drin gehabt. Und irgendwann sagt Gott, warum ist da eigentlich deine Sonnenbrille drin? Seitdem ist meine Sonnenbrille nicht mehr da drin. Wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten, wo ich versuche, ihr zu sagen, Schatz, du bist immer noch meine Nummer eins. Nach Gott natürlich, aber vor allem anderen dann. Jetzt gebe ich an und bringe alle Männer unter furchtbare Bedrängnis. Aber ich will ja inspirieren. Ja? Um Richtungshilfen geht es hier, sage ich immer beim Pop. Und das ist tatsächlich, was die Gemeinde auch tut. Wir geben Richtungshilfen. Niemand muss, jeder kann. Ihr dürft es auch bei Weitem übertreffen. Und wenn wir jetzt im Pop werden, würde ich sagen, schreib doch mal in die Kommentare, was du so alles für deinen Partner noch so machst. Dann kann ich nämlich was lernen und mich unter Druck gesetzt fühlen. Nee, nicht wirklich. Man tut, was man will. Aber wo war ich eigentlich hier? Naja, Hingabe ist nie billig oder es ist keine. Menschen, die sich Gott von Herzen hingeben, denen brauchst du nicht zu sagen, dass der zehnte Teil ihres Einkommens Gott gehört. Das ist keine Diskussionsgrundlage mehr. Denen musst du nicht sagen, dass man in einer lokalen Gemeinde verbindlich Mitglied sein sollte. Und zwar jeder Christ in einer Gemeinde, und zwar in der, die Gott dir zeigt. Das muss ich so jemandem nicht sagen. Ich muss auch nicht sagen, dass man aktiv im Reich Gottes mitarbeiten sollte und nicht nur Zuhörer sein soll, sondern ich gehöre aufs Spielfeld. Die Tribüne sind für andere da, nicht für uns Christen. Wir sind am Spielfeld. Die Welt guckt uns zu und wir laden sie ein, komm auch noch her. Komm, lass uns zusammen das Spiel immer größer machen. Und Geld, Zeit, Kreativität und Kraft zu investieren, muss ich an jemanden nicht sagen, der hingegeben ist an Gott. Der wird es von sich aus tun. Dem wird Gott in die Richtung sowieso führen und wird ihm Impulse geben und Inspiration dazu. Dem muss ich nicht sagen, dass man sein Leben in Integrität, Zuverlässigkeit, verantwortungsvoll lebt. Erst recht, wenn es um Treue und Mitarbeit in der Gemeinde geht. Das muss ich so jemandem nicht sagen. Das ist das Schöne dabei, weil Gott es längst hineinlegt. Wir können das zwar totschlagen, aber es ist erstmal da. Okay, wenn es totgeschlagen ist, bei Gott gibt es immer Auferstehung. Okay, tu Buße, ja. Bitte vergib mir Gott, bitte deine Leiter um Vergebung, wenn du in der Hinsicht lau warst. Weil lau ist übel, lau wird ausgespuckt, nicht gut. Komm wieder zurück, werd heiß für Gott. Und ich sagte das als jemand, der über 30 Jahre mit Gott geht. Ich habe Zeiten erlebt, immer wieder mal, wo ich mir Sorgen machte um mich. Weil ich merkte, die Flamme brannte niedriger, als ich es eigentlich gewohnt war. Es wurde irgendwie bequemer, keine Ahnung, es war leichter. Und ich sage, Herr, bitte, hilf mir, die Flamme muss brennen. Der Ofen muss heiß bleiben, egal wie alt der Kerle wird, der Ofen muss heiß bleiben. Okay, und Gott beantwortet das Gebet. Gott hilft dir. Gott stützt dich. Gott zeigt dir, welche Predigten du dir anhören musst, welche Bücher, wie viel Zeit du im Wort verbringen sollst, wie du beten sollst. Und all die Dinge, die boosten deinen Glauben wieder dahin, wohin gehört. Denk dann, Glaube kommt aus Beziehung. Darum geht es in diesem zweiten Punkt. Und schließlich dann das, wo ihr alle drauf gewartet habt. Der Glaube ist ohne Liebe unwirksam. Steht nämlich im Galaterbrief 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten seid etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ohne Liebe kein Glauben. Lies mal, studier mal die Bibelstellen, wo Jesus oder auch die Apostel darüber sprechen, über die Bruderliebe. Du wirst schockiert sein, was da steht für die Leute, die Brüder nicht lieben. Nicht lustig, nicht witzig, kein Spaß, todernst. Richtig, richtig todernst. Mit anderen Worten, Gott ist es super wichtig, dass Gemeinde einander lieb hat. Und zwar auch die, die schräg sind. Auch die, die anders sind als du. Die vielleicht nicht so reif sind. Die vielleicht noch voll daneben hauen. Die vielleicht überhaupt noch nicht so richtig glauben. Die vielleicht super dominant daherkommen, aber nichts dahinter ist. Wisst ihr, so Leute, die du überall findest. Auch in Gemeinde. Ja. Yeah. Jede Familie hat doch den schrägen Onkel und die verrückte Tante, oder? Nein, nicht jede, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist Familie, das gehört trotzdem dazu. Das hält man aus. Da steht man drüber. Und da lässt man sich nicht immer, oh, der hat mich so verletzt, ich komme nie wieder in den Gottesdienst. Ah, weißt du, wie oft habe ich sowas gehört? Leute, kommt drüber weg. Liebt einander. Ertragt einander. Wisst ihr, was das Wort heißt, was die Bibel verwendet? Ertragen heißt schleppen mit dir, wenn er es alleine nicht schafft. Wenn er dich noch sticht, schleppen mit, ertragt einander. Das steht über jeder Ehe. Wer hat es noch nicht erlebt als Ehepaar, dass man einander mal ein Stück mitgesteppt hat, weil es irgendwie anders nicht ging. Das sind nicht die angenehmsten Seiten, aber gehört dazu, oder? Hinterher freut man sich, dass man doch wieder zusammen am selben Platz steht und nicht einen zurückgelassen hat, weil gerade durch eine Krise gegangen ist oder gesundheitlich oder irgendwas war.
Wenn du die höchste Form von Beziehungsentscheidung ausdrücken möchtest, dann sagst du Dinge wie, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen und es ist nicht andersrum. Liebe schließt Herzen auf und verbindet sich mit anderen Herzen. Liebe ist der Einschalter deines Glaubens. Ohne den geht's nicht. Glaub mir es, ich hab's versucht, es geht nicht. Es ging nie. Okay, lass uns drei Ausdrucksweisen der Liebe zu Gott wiederholen, die ich hier auch schon an der Stelle mal gesagt habe. Johannes hat es zusammengefasst. Er sagt, wenn du Gott liebst, dann hältst du seine Gebote. Erstens. Das ist nicht so, dass du dir dann all die 630 Gebote der Pharisäer aufschreiben musst, die irgendwann mal aus dem Gesetz rausgeschrieben haben. Nein, du musst gar nichts lesen und tun, sondern du bekommst sozusagen ein wiederhergestelltes Gewissen als jemand, der von neuem geboren ist. Und du weißt, wo ich von neuem geboren war, ich war vorher ein-, zweimal die Woche im Easy, in der Diskothek in Easy, im Dietz. Und wo ich von neuem geboren wurde, mit 20, versuchte ich wieder dahin zu gehen. Und ich habe mich gefühlt wie auf dem Mars. Vorher, das waren meine Leute, ich kannte die ja. Und die waren alle so cool, weißt du. Jeder hat durch ein Mädchen gesucht, jeder wollte so cool sein. Und ich war dabei, ich war einer davon. Und auf einmal, zwei Wochen später, komme ich rein und fühlte mich wie ein totaler Fremdkörper. Ich musste ständig lachen, weil ich gesehen habe, warum die alle da waren. Und weil ich wusste, ich war ja auch immer da deswegen. Und ich dachte, wie dumm das eigentlich ist. Also, ja, vielleicht habe ich mich überhoben damals, vergib mir, Herr. Aber wirklich, ich habe mich so fremd gefühlt an diesem Ort. Mir musste keiner sagen, da solltest du nicht hingehen. Das haben Leute versucht, aber das hätte nie geklappt. Ich war ein Rebell, auch immer noch. Da war noch nicht viel geheiligt in der Richtung. Also, ich hätte es dann gerade gemacht. Aber ich bin da ein- oder zweimal hingegangen und dann nie wieder. Weil ich dachte, was soll ich hier? Ich habe doch alles gefunden, was ich immer hier gesucht habe und nie hätte finden können. Ich habe Gott gefunden. In ihm ist alles, was ich jemals brauchte. Und das hat mich verändert. Das Zweite, wie du Gott deine Liebe zeigst, ist, du tust seine Werke. Du tust das, was er getan hat. Du predigst, immer wieder beim Burger, sagst anderen Leuten von Jesus weiter. Das Erste, was wir gemacht haben damals nach unserer Bekehrung, wir haben jedem erzählt, dass Jesus rettet, dass die Entrückung morgen passiert. Das Erste war gut, das Zweite, naja, nicht so reif, aber wie auch immer, es kam von ganzem Herzen. Und so haben sich viele bekehrt und andere wollten uns nie wiedersehen. So war das, ja, bis heute teilweise. Man macht Fehler, aber von ganzem Herzen, wisst ihr, was ich meine? So, ja. Also du tust seine Werke, Totenauferstehung, so weit waren wir jetzt noch nicht, aber Krankenheilung und diese Dinge, wir sind in allem, haben wir es riskiert und haben Dinge erlebt, die wir sonst nicht erlebt hätten. Und du bringst viel Frucht, ist der dritte Teil, wie wir Gott lieben. Das ist, wie Jesus uns selbst sagt, das ist, wenn du das tust, liebst du mich. Wenn du das nicht tust, dann tust du nur so, als ob. Das ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn du als Mann deiner Frau einen Blumenstrauß schenkst. Viele Männer mögen das nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist ein übler Gedanke, 20, 30, 40 Euro für einen Strauß auszugeben, der in 5 Tagen in der braunen Tonne landet. Das ist ein übler Gedanke. Kennt ihr das, ihr Männer? Nee, also mir tat das schon manches Mal. Ach. Aber dann hat Gott mir was gesagt. Er sagt, weißt du, ein Blumenstrauß, den du deiner Frau schenkst, der ist wie ein Ich liebe dich, das 3, 4 Tage im Raum stehen bleibt. Und da dachte ich, okay, das ist ein guter Gedanke. Das ist es wert. Alles gut. Wenn das der Ausdruck, wenn das passiert ist, dann gebe ich die Euronen gerne dafür aus. Und so ist es auch im Glauben. Also wenn wir die Dinge tun, die Gott wichtig sind, dann ist es ein beständiges, ich liebe dich, Gott. Ich muss das gar nicht immer sagen, es ist einfach da. Gott, ich tue das für dich. Ich will das tun, was dir gefällt. Ich will dir gefallen. Ich will deine Gebote halten. Ich will die verrückten Dinge tun, die du gesagt hast, dass wir in Markus 16, 18 tun dürfen. Oh, Kranken die Hände auflegen und Schlangen und so. Ne? Das machen wir jetzt mit Schlangen nicht so. Wir sind ja in Deutschland, aber die Blindschleichen, die wehren sich auch nicht, ne? Okay, zurück zum Thema. All das kannst und wirst du auf Dauer nur aus einer echten Beziehung zu Gott heraus tun. Wisst ihr, jedes Strohfeuer der Begeisterung, das verpufft früher oder später. Nur ein auf einer tiefen Beziehung mit Gott aufgebauter Glaube wird beständig und fruchtbar sein. Dr. Yonggi Cho, der die größte Gemeinde der Welt leitet, die lokale Gemeinde geleitet hat bis vor ein paar Jahren, er sagte immer folgenden Satz, wenn er gefragt wurde, wie kannst du so erfolgreich sein? Er sagt immer nur, pray and obey, pray and obey, pray and obey, pray and obey. Das heißt, bete und gehorche. Pray and obey. Das war seine Antwort.
Bete und dann tu, was der Herr dir sagt. So. Kenneth Hagin sagte das ähnlich. Kenneth Copeland predigt das ja bis heute rauf und runter. Ja. Take it, receive it and do it. Bete und gehorche. Verbringe viel Zeit mit Gott und hör ihm zu. Dann tu, was er dir gesagt hat. Wir haben jetzt Adventszeit. Wir haben Corona-Zeit. Das ist für einige Christen die Zeit ihres Lebens. Nie zuvor, nicht alle, aber einige, nie zuvor habt ihr so viel Möglichkeit gehabt, Zeit mit Gott zu verbringen, ohne dass es euch wirklich was kostet. Weil ihr eh daheim rumhängt und inzwischen alle Netflix-Serien durch habt. Und jetzt könntet ihr doch sagen, ich könnte ja jeden Tag mal 5 Kapitel in der Bibel lesen oder 10. So lange wie Corona dauert. Einfach so. Um mich zu füllen. Ich könnte mir jeden Tag eine Predigt von Kenneth E. Hagin aus dem Internet anhören. Oder von Iris Trümper. Ja, das wäre doch cool. Ich fände es cool. Ich hätte jetzt eigentlich noch über was anderes gesprochen. Ich glaube, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Wir müssen ja nicht alles in einem Tag raushauen, was ich hier an guten Dingen stehen habe. Das ist ohnehin so viel. Ich würde stattdessen lieber die von euch ansprechen, auch online. Manchmal verirrt sich einer hier rein in so einen Online-Gottesdienst, manchmal auch Wochen später erst, weil du die Predigt irgendwie findest und denkst, naja, Glauben kann mal so falsch nicht sein. Oder in Trümper höre ich mal zu. Weißt du, der Start von all den guten Dingen ist, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und ich wünsche jedem, der das hier sieht, dass dieses Weihnachtsfest dein schönstes wird. Corona hin oder her. Wenn er Herr ist, spielt Corona keine große Rolle mehr. Sondern er gibt dir Freude und Frieden, den dir niemand geben kann. Auch keine scheinbare Sicherheit. Wenn der Iran morgen am Knöpfchen dreht, haben wir einen dritten Weltkrieg. All die Dinge sind immer nur ein Schnips entfernt. Man denkt immer, es ist so weit weg. Das hat man 1914 auch gedacht. 1933. 1938. Man denkt immer, diese Dinge sind weit weg. 1920 oder ja, als die spanische Grippe kam, dachte man auch, das kann nicht sein. Aber weißt du, wenn ich in Christus bin, ich bin schon safe. Egal, was hier auf dieser Welt noch passiert. Ich muss mir keine Sorgen machen. Im Gegenteil, ich kann die Freude haben in dieser Zeit, wo alle leiden und kann immer noch lachen. Und dann, hey, Gott ist so gut. Gott liebt mich. Und in dieser Liebe bade ich nach Möglichkeit jeden Tag. Und wenn du das auch möchtest und sagst, ja, das ist genau, was ich eigentlich jetzt brauche. Ich brauche diesen Jesus. Dann heb doch mal eine Hand zu Gott und sprich folgende Worte nach, von ganzem Herzen. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Herr, vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein von allen Sünden. Ich entscheide mich heute, Jesus, dir nachzufolgen, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Bitte sei mein Herr und führe mich. Amen. Amen. Das war's, was du brauchst. Das war's, was ich brauchte, als ich mit 20 Jahren ein ähnliches Gebet gesprochen habe, hat das mein Leben für immer verändert. Und ich wollte keinen Tag zurück. So, ich wünsche dir, dass du in diesem Spirit weitergehst. Dass du jetzt jeden Tag in deine Bibel schaust. Am besten fängst du an, im Johannesevangelium einfach dort 1-2 Kapitel am Tag zu lesen. Und sprich mit Gott drüber. Sprich mit ihm wie mit deinem allerbesten Freund. Besuche eine Gemeinde. Wenn du kannst, sei live dabei, das ist immer besser. Und wenn nicht, gibt's hier online auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier bei uns reinzuschauen, sonntags um 10 Uhr. Bist herzlich willkommen live oder auch per online, wenn du dich vorher angemeldet hast. Ja, ganz viel gute Zeit wünsche ich jedem, der das gebetet hat. Und wenn du jetzt hier gerade aktuell das gemacht hast, schreib doch mal in den Chatbereich, vielleicht deinen Vornamen, wo du herkommst. Und wir freuen uns mit dir. Und wenn du an pastor@cclm.de eine E-Mail schreibst, dann schicke ich dir auch noch eine Kleinigkeit zu. Weil wir freuen uns riesig mit jedem, der diese Entscheidung für sich getroffen hat. So, ich übergebe jetzt an meine wundervolle Frau und danke für eure Aufmerksamkeit.